Der Roman macht es schon, und zwar für mich so die eindrücklichste und ich glaube so die erste Geschichte, die so erzählt wird, die so das Abschweifende ist, oder eine der ersten, ist ja diese Geschichte dieser Schweizerin mit den Ziegen.
Mit den Schafen. Ja. Die war die schlimmste Geschichte für mich. Finde ich auch. Okay.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina. Ich habe gerade geklatscht und mich selber und die Kopfhörerkabel erwischt. Das war ein bisschen ein komischer Moment der Selbstentfremdung.
Das macht nichts.
Gut.
Wie geht's?
Bis auf ein komisches Moment der Selbstentfremdung, gut.
Gut.
Und du?
Auch gut.
Ja.
Wir sind heute hier mit einem anderen Buch als angekündigt, das wir besprechen.
Stimmt, ja,
kurze Erklärung
stimmt.
Dazu vielleicht. Wir haben dann festgestellt, dass es Tash Orr noch nicht auf Deutsch übersetzt gibt. Deshalb verschieben wir das ein bisschen nach hinten. Und genau, sliden jetzt dazwischen mit etwas aktuell prämiertem. Genau, never let them know your next move und so, dachten wir uns. Genau, deshalb Tash Orr kommt noch, aber noch nicht so bald,
ja,
wahrscheinlich.
Mal
ein paar
schauen,
Monate, denke ich, wird es
ja
noch dauern.
Hoffentlich wird das überhaupt übersetzt, weil nachdem es jetzt
ich
nicht
schon,
der,
weil,
auf der Shortlist war.
Aber alle anderen Bücher von ihm wurden übersetzt.
Okay.
Oder einige anderen, deswegen. Ja. Ich bin zuversichtlich. Gibt es noch sonst was Schönes, was du in letzter Zeit so gelesen hast und uns empfehlen oder da uns davor warnen möchtest, zufällig?
Ja, stimmt. War natürlich eigentlich nicht so oft. Also jetzt, außer. Ja, ich habe jetzt in den Herbstferien, ich bin ja mit schulpflichtigem Kind unterwegs, deswegen sind so Sachen wie Herbstferien für mich relevant, habe ich ein Buch relativ schnell gelesen, und zwar Rift von Marina Schwalbe. Eigentlich so eine ganz schöne, bisschen melancholische Geschwistergeschichte, und das Setup ist, es ist so Bruder und Schwester, die so einen Roadtrip durch die USA machen, und es ist klar, dass der Bruder sterben wird an einer nicht nahe definierten oder näher definierten Krankheit. Und das war so ein sehr, sehr ruhiges, aber irgendwie auch schönes Buch. Also da ist jetzt nicht so viel Spannung, also es ist eher so ein atmosphärisches Buch, sehr schmal, aber kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ist so ein nicer Read, würde ich sagen. Und es gibt ja auch nicht so oft, finde ich, Geschwistergeschichten in der Literatur, oder? Also.
Ja, ich überlege gerade.
Außerhalb, so ist es nicht bei The Secret Garden, das ist dann immer gleich sowas.
Ja. Habe ich nicht gelesen.
Also, Geschwistergeschichten in der Literatur.
Nur grade, ja.
Sagt uns, gebt uns Bescheid, wenn ihr welche kennt, die gut sind.
Literatur ist jetzt ein Stretch, aber als Kind war meine Lieblingsbuchreihe Meine Schwester Clara. Kennst du das?
Nee.
Das waren so Kinder, also es waren so halt so Bücher für Kinder, die gerade so selber lesen, also so.
Ja,
Grundschulalter. Ja. Mhm. Und das fand ich eigentlich interessant, weil das waren halt einfach so ein Junge und ein Mädchen, die immer irgendwelchen Unsinn gemacht haben und versucht haben, dass die Eltern sie nicht erwischen und so. Aber was ich da eigentlich rückblickend total interessant fand, ist, dass das immer, also der Junge war der Ich-Erzähler, aber er hat quasi alles immer erzählt, was die Schwester Clara macht.
Ah, ja.
Aber aus seiner Perspektive. Und das war immer total spannend und klar, weil die war älter und die macht dann das und das. Da musste ich nur dran denken, aber das, glaube ich, zählt jetzt nicht in die Literatur rein, die du suchst. Über Geschwister. ich habe irgendwie nicht so viel gerade gelesen, tatsächlich. Ich weiß nicht, hatte so ein bisschen Durchhänger, war aber auch busy. Außer, dass ich gelesen habe von, ich glaube, man spricht sie Neisha Dolan aus. Von der habe ich letztes Jahr schon The Happy Couple gelesen, was ja auch so ganz gut rezipiert wurde. Das fand ich auch ganz gut. Und jetzt habe ich noch ihren ersten Roman, Exciting Times, gelesen. Ich finde, die ist eine sehr interessante Autorin. Also ich bin gespannt, was die noch so schreiben wird. Weil, also The Happy Couple war sehr unpolitisch, aber Exciting Times, also da geht es um eine junge Irin, die als Englischlehrerin in Hongkong arbeitet. Und dann geht es eigentlich so um deren Love Life, aber es geht auch unterschwellig viel um so Kolonialismusfragen und auch so, gerade was Englisch, die englischsprachige Welt angeht, nochmal um so Zentrum, Peripherie, sozusagen Fragen auch um Sprache, was ist Standard English, was ist, genau, sie als Irin bringt dann quasi den Kindern in Hongkong ein Englisch bei, was sie selber ja aber auch nicht spricht, weil sie aus Irland ist. Also es war ganz interessant und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Genau, also fand ich auch gut, war halt ein bisschen, es war, ich finde, man hat so ein bisschen gemerkt, es war halt der erste Roman und da musste dann so alles drin sein, was man schon immer mal sagen wollte.
Und aber ich fand's so, trotzdem, ich kann alles, ich mache, so wie bei manchmal bei so Theaterinszenierungen heute und Video und wie gehen wir ins Publikum rein und lalala. So.
Ja, alles zeigen, was man kann, verstehe ich aber auch. Aber eben alles, was ich da so gesehen habe, fand ich dann eigentlich ganz spannend und bin gespannt, was sie noch so schreibt. Weil es auch sehr lustig war. Also genau. Deswegen,
fun times ahead. Cool.
Heute sprechen wir über was
not so funny.
Not so funny und auch not very nischig, weil ungefähr alle Preise da von diesem Buch abgeräumt wurden in der letzten Zeit. Mhm. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, weil ihr die Folge angeklickt habt, sprechen wir über den Roman Die Holländerinnen von Dorothee Elmiger. Und wie immer sage ich ein bisschen was zur Autorin, wenn auch wenig, weil es gar nicht so viel über ihr Privates gibt. Und dann über das Buch. Und Fabienne, ich bin voll froh, dass du da bist.
Oh!
Und naja, dass ich über dieses Buch jetzt nicht alleine ein Referat halten muss, weil ich finde, dass es schon ein anspruchsvoller Roman ist. Also gar nicht zum Lesen, aber zum Besprechen, finde ich. Wie siehst du es?
Ja.
Ja. Bist du auch froh, dass ich da bin?
Ja, ich bin froh, dass du die Einführung machst.
Ja. Und dass man quasi nicht alles alleine jetzt über dieses Buch sagen muss, da bin ich einfach froh. Aber wir gucken einfach mal, wo wir hinkommen und müssen, glaube ich, vielleicht auch gar nicht alles auflösen. So viel schon
mal vorweg. Nein, können wir ja auch gar nicht.
Genau, also Dorothee Elmiger ist 1985 geboren in Wetzikon in der Schweiz. Leider nicht in Pfäffikon, was ja mein Lieblingsschweizer Ortsname ist. Und sie hat Literatur studiert am Schweizerischen Literaturinstitut und auch in Leipzig am Literaturinstitut, sowie Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft in Luzern und in Berlin. Und sie las dann 2010 tatsächlich schon beim Bachmann-Preis aus ihrem Roman Einladung an die Waghalsigen und hat dort auch schon einen Preis gewonnen. Finde ich auch interessant, schon vor 15 Jahren. Und hat eigentlich seither dann auch für ihr Werk viele Auszeichnungen erhalten. 2020 erschien zum Beispiel ihr Roman Aus der Zuckerfabrik, für den sie auch schon auf der Shortlist des Schweizer und des Deutschen Buchpreises war. Hm. Also ich kannte ihren Namen noch nicht. Aber
ich habe Aus der Zuckerfabrik gelesen. Ja. Kann ich auch voll empfehlen.
Okay, aber sie ist anscheinend, sie kreist schon länger um diesen Preis, habe ich dann gemerkt. Und sie lebte dann lange auch in Zürich und seit 2022 in New York. Mehr weiß ich auch nicht über sie. Weißt du noch was? Der Roman, den wir heute besprechen, ist ihr vierter Roman, der 2025 erschienen ist bei Hansa. Und dieser Preis, dieser Roman hat, wie gesagt, den Deutschen Buchpreis gewonnen, den Schweizer Buchpreis gewonnen und auch den Bayerischen Buchpreis. Das ist wieder mal so ein Roman. Viel Spaß, den zusammenzufassen.
Ja, für das, dass er nicht so dick ist. Ja, voll.
Was gleichzeitig auch irgendwie leicht und schwer ist. Aber ich versuch's mal und du hilfst mir vielleicht ein bisschen. Was ich interessant fand, ist, dass die Begründung der Jury des Deutschen Buchpreises gesagt hat, dieser Roman ist ein Ereignis. Das war, glaube ich, der erste Satz, mit dem quasi begründet wurde, warum sie die Gewinnerin war. Und ich fand eigentlich interessant, weil irgendwie ist auch kein Ereignis. Ja. Also viel passiert eigentlich nicht. Mhm. Aber vielleicht das Lesen dieses Romans ist ein Ereignis. Ich weiß es nicht, wie das genau gemeint war. Und ein anderer Ausdruck, der auch in dieser Begründung der Jury gesagt wurde, war, dass er einen Sog der Angst entwickelt. Und auch, dass er ein faszinierender Trip ins Herz der Finsternis ist.
Ja, darüber müssen wir nochmal sprechen.
Darüber müssen wir sprechen, aber darüber ist es auch, glaube ich, extrem offensichtlich zu sprechen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so viel darüber sprechen. Aber wir können ja mal gucken. Die Conrad-Referenzen findet man ja überall, wenn man dieses Buch liest.
Ja, genau. Und das finde ich
Buch
aber
liest.
Genau. Ja,
nee, ja und genau. Aber gleichzeitig ist es auch so offensichtlich, dass ich mir auch ein bisschen, dass ich auch schon wieder gelangweilt von dieser Feststellung war, auch als ich sie selber hatte. gut.
Ich möchte gerne über das reden und ich habe einen Kritikpunkt daran. Möchte ich schon mal anmerken.
Super. Also, worum geht's in diesem Roman? Ich habe mir gedacht, ich erzähle das jetzt mal nicht in der Struktur oder in der Reihenfolge, in der es in dem Buch erzählt wird, sondern so, dass man es vielleicht besser versteht. Mhm. Weil ich finde, dass dieser Roman ein bisschen aufgebaut ist, zumindest von den schriftstellerischen Entscheidungen, wie so eine Box, in der eine kleinere Box ist, in der wieder eine kleinere Box ist, in der wieder eine kleinere Box ist. Und die innerste Box ist eigentlich was gar nicht oder kaum erzählt wird oder auch nicht vollends erzählt werden kann. Und das ist dieser True-Crime-Fall. Mhm. Der titelgebenden Holländerinnen. Also 2014 sind, und das ist wirklich passiert, zwei junge Frauen aus den Niederlanden verschwunden auf einem Trekkingtrip in Panama im Urwald. Die hießen Lisanne Frohn und Chris Kremers. Und ja, ich habe gesagt, die hießen, denn sie wurden dann sozusagen nie wieder gefunden, zumindest nicht lebend. Und Wochen später wurden dann Teile ihres Körpers gefunden und auch der Rucksack mit ihren Handys und so. Aber sie sind auf jeden Fall nie wieder aufgetaucht. Und dieser Fall hat zu super vielen Spekulationen geführt, weil die Umstände ihres Verschwindens irgendwie ja so ein bisschen mysteriös sind und halt auf alle Fälle ungeklärt blieben. Und was besonders viel Spekulationen hervorgerufen hat, war dann, dass der Rucksack einige Tage oder Wochen später gefunden wurde und zwar total intakt. Und ihre beiden Handys sowie die Kamera mit der internen intakten Speicherkarte waren in diesem Rucksack, wo dann auch eben noch die Fotos der beiden angeguckt werden konnten. Das ist dieser Fall, der sozusagen im Zentrum dieses Romans steht, der aber natürlich total viele Fragen offen lässt und deswegen ja auch irgendwie so ein leeres Zentrum auf eine Art ist. So, jetzt geht es darum, dass es in diesem Roman einen Theatermacher gibt, der diesen Fall der Holländerinnen bearbeiten möchte, aus Theaterperspektive, aus Performance-Perspektive, indem er quasi mit einer Theatergruppe, mit einem holländischen Mädchenchor, mit allem, was zu so einer Theateraufführung dazugehört, nach Panama reist, also an den Ort, wo das passiert ist, und dort ebenfalls in diesen Urwald hineingehen möchte, sozusagen um das szenisch ja alles zu ergründen. Und dieser Theatermacher ist sozusagen der Auffassung, alles ist auch Teil des Theaters. Also es ist jetzt nicht keine reine Recherchereise oder eine Probe oder so, sondern schon die Auseinandersetzung mit diesem Ort, mit der Geschichte der Verschwundenen ist eigentlich alles Teil dieser Theaterarbeit, dieser Performance. Und dieser Theatermacher, das sagt auch Dorothee Elmiger, ist ein bisschen angelehnt unter anderem an Werner Herzog, der ja auch gesagt hat so, hey, wenn man irgendwie so an die Wahrheit ran möchte, dann gibt es eine Wahrheit, die wahrhaftiger ist als Fakten. Und die kann man eben mit Inszenierung, mit Symbolik oder mit sowas wie Theater eben, da kann man sich eher dieser Wahrheit annähern. Also das ist die Idee von diesem Theatermacher. Und diese Theaterarbeit im Dschungel in Panama soll wiederum begleitet werden von einer Schriftstellerin, die darüber schreibt und sozusagen Protokoll führt. So, und der Romantext ist jetzt schließlich eine Rede dieser Schriftstellerin, die diese Theaterarbeit in Panama begleitet hat, wie sie diese nochmal erzählt im Rahmen einer Poetikvorlesung an einer Universität oder einem Institut, finde ich, das bleibt ein bisschen offen, wo sie quasi eingeladen wird, um eigentlich über ihre, ja, über ihre schriftstellerische Tätigkeit zu sprechen, über ihre Poetik, über ihre Grundsätze, ihre Arbeit, wo sie dann aber über diesen Text oder auch über diesen Aufenthalt mit der Theatergruppe vorträgt in mehreren Vorlesungen, weil sie eigentlich in einer Schreib- und Sinnkrise steckt und über ihr eigentliches Schreiben überhaupt nicht sprechen kann, weil sie, wie sie selbst sagt, dass sich ihr Schreiben gerade auflöst. Also sie hat sowas wie einen Writer's Block, würde ich mal sagen, und entscheidet sich dann aufgrund der Sprachlosigkeit für diese Schilderung dieses Erlebnisses, weil so fühlt es sich, also so glaubt man dann, wenn man das gelesen hat, dass sie auch deswegen vielleicht nicht mehr schreiben kann. Also das ist quasi das Buch. Das ganze Buch ist eine Vorlesung, aber auch nicht in der ersten Person, sondern wiederum aus der Perspektive einer Person, einer unbekannten Person im Publikum, die sozusagen dann das alles ja in indirekter Rede schildert. So habe ich jetzt mal versucht, das von innen nach außen darzulegen.
Ach, deswegen hast du das gemeint, so gesehen, dass der Text wiederum nur ein Protokoll ihrer Rede ist?
Weil ich was heißt Protokoll? Halt aber so, es ist ja, wenn du was in der dritten Person dann musst, dann ist das ja nicht die Person selbst. Also wenn das ist ja indirekte also Rede. Also Konjunktiv, der ganze Text ist im Konjunktiv geschrieben. Mhm. Und dann, du kannst ja nicht selbst von dir im Konjunktiv sprechen. Also das muss ja wieder jemand aus dem Publikum gesehen haben. Und deswegen meinte ich, das ist irgendwie so eine Verschachtelung und Verkettung von Beobachtung und Beschreibung. Genau. Und was sie dann da eben erzählt, als sie von ihrer Zeit im Urwald in Panama erzählt, ist relativ schnell, finde ich, zusammengefasst. Also sie erzählt im Rahmen dieser Vorlesung, dass sie eben von dem Theatermacher angefragt wurde, den eigentlich gar nicht so kannte und dann gedacht hat, ja gut, doch, sie hat schon mal von ihm gehört, klingt spannend, sie fährt da mit, sie fährt nach Panama und kommt dann eben dort an so einer Lodge am Rande dieses Urwalds an. Von dort aus startete auch dieser Wanderweg in den dichten Wald, den die Holländerinnen gegangen sind. Und sie trifft dort eben auf weitere Personen, die dieser Theaterproduktion angehören, den Theatermacher. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer da alles dabei war. Ein Dramaturg, dieser holländische Mädchenchor.
Kameramann.
Ein Kameramann,
die
Ida Holmbö, eine andere Schweizerin und so weiter, die dort sozusagen sich versammeln und einige Tage lang so ein bisschen Vorarbeit machen. Sie lesen zum Beispiel gemeinsam die Dialektik der Aufklärung und sie, man muss mal auch sagen, labern einfach auch unglaublich viel miteinander. Und bereiten sich quasi darauf vor, dann auch ja, in diesen Urwald oder auf diesen Wanderweg aufzubrechen. Und während dieses ganzen Trips erzählen sich die Beteiligten super viele Geschichten und Anekdoten, werden auch ein bisschen von dem Theatermacher dazu angestachelt eigentlich, sich so ein bisschen auch vielleicht irritierende, verstörende Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Weil der Theatermacher sagt, das gehört eigentlich auch alles schon zu diesem Theater. Ne? Alles, was wir hier fühlen oder alle Geschichten, die uns hier einfallen, wenn wir diesen Ort und diese Geschichte der Holländerinnen erleben, ist eigentlich auch Teil dieses Theaterstücks, dieses Falls. Und als sie dann erst dort sind, sprechen sie ja, sprechen sie über den Hintergrund des Falls dieser Holländerinnen. Und erst dann erfahren wir ja dann das mit diesen 91 Fotografien, die dann eben noch auf der Digitalkamera der beiden Verschollenen gefunden wurden. Und das ist dann so ein bisschen das, sage ich mal, gruselige, vielleicht verstörende Zentrum dieses ganzen Romans und auch dieses Falls, weil das Menschen verschwinden im Wald, das kann ja öfter mal passieren, aber diese Fotos auf der Digitalkamera, daran entspinnen sich total viele Spekulationen. Und zwar zeigt diese Digitalkamera erst halt noch Fotos einfach von der Wanderung. Also die haben sich gegenseitig fotografiert mit einem Rucksack, wie man sich das halt vorstellt, wenn man vielleicht zusammen mit einer Freundin wandern geht. Und dann irgendwann die letzten, ich weiß nicht wie viele, zig Fotos auf jeden Fall, sind Fotos, die bei Nacht mit Blitz aufgenommen werden und die eigentlich gar nichts zeigen. Also die malen einen Stein, einen Stock, ein bisschen Bäume, einmal den Hinterkopf der einen jungen Frau. Und ja, daran kann man halt total viel spekulieren. Warum haben die, als sie vielleicht schon verschollen waren, schon nicht mehr zurückgefunden haben, vielleicht verletzt waren, keine Ahnung, warum haben die noch diese 20 Fotos in der Nacht mit Blitz gemacht? Und darüber spricht halt eben auch diese Theatercrew und ja, spekuliert. Aber vor allem, glaube ich, was der Punkt daran ist, dass sie darüber sprechen, ist, dass sich dadurch ein total großes Gruseln oder ein total großes Unbehagen oder vielleicht sogar so ein Horror entwickelt. Diese Fotos entschlüsseln zu wollen und die irgendwie versuchen zu lesen. Und gleichzeitig ist es natürlich nie auflösbar und ja, macht denen eigentlich total Angst. Also ich finde, man merkt auch richtig, die sitzen dann in dieser Lodge, wissen, hey, die nächsten Tage wandern wir auch in diesen Urwald. Und die machen sich alle ein bisschen in die Hose, würde ich. Also so habe ich das gelesen. Naja, okay, und dann eines Tages brechen sie auf, wandern auch in diesen Wald, so ein bisschen auf den Spuren der Holländerinnen. Und das Ganze ist halt eigentlich, ja, also ihnen wird allen klar, wie crazy das ist, auch ist, was sie da gerade machen, dass sie so den Weg zweier Verstorbener, Verschollener nachgehen, ohne sich auch selber dabei auszukennen und dann alles im Namen dieses Theaterstücks. Naja, und wie es dann das Schicksal so will, verläuft sich die Gruppe natürlich auch. Der Theatermacher, der ja irgendwie die Gruppe leitet, hat natürlich auch keinen Plan vom Urwald in Panama, sucht immer nach Zeichen, sucht nach Schildern im Wald und sie finden irgendwie nicht mehr zurück. Und dann ist es doch irgendwie so, dass die Schriftstellerin die Gruppe auch irgendwie verliert, alleine durch den Wald irrt, aber sie findet dann zum Glück schließlich, also ich finde, da hat man schon ein bisschen Puls gehabt beim Lesen, aber sie findet dann zurück zur Lodge und merkt dann, als sie dann wieder dort ankommt, im Prinzip so, okay, that's it, kein Bock mehr auf den Scheiß und reißt sofort ab und genau, das war die Handlung. Ich habe es versucht, Fabian.
Voll
hab ich
gut.
Noch was?
Nee.
Ja, ich kriege schon Angstschweiß allein hier vom Zusammenfassen dieses Buchs. ja, womit fangen wir denn jetzt am besten an, ist die gute Frage.
Ja.
Vielleicht, weil wir ja da schon ein bisschen kurz drüber geredet haben, weil das ja vielleicht auch das Erste ist, was einem so ins Auge springt beim Lesen. Vielleicht können wir ja kurz mit der indirekten Rede auch anfangen.
Ja. Und mit der Erzählsituation. Voll.
Genau, ich habe gestern noch mal ein Interview angeschaut mit Dorothee Elmiger und da wurde sie einfach ganz platt gefragt, warum sie das denn in indirekter Rede geschrieben hat. Das heißt, ich weiß jetzt die Antwort, aber weiß nicht, ob du sie auch weißt, aber und manchmal finde ich auch die Antwort, die man sich selber irgendwie zusammenschustert, eigentlich interessanter als die ehrliche Antwort, die dann Autor oder Autorin geben. Was hast du denn gedacht, Fabienne, warum oder wie hat es auf dich gewirkt oder warum das so angelegt wurde?
Also es wird sehr oft über diese indirekte Rede gesprochen, aber es gibt ja ganz viele Sachen in dem Roman, wie du es jetzt auch ja, zusammengefasst hast, die auf so eine ganz große Sprachskepsis sozusagen rekurrieren. Ja, also das eine ist die indirekte Rede, aber wir haben es ja auch da auch wieder so die Anklang an Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Es ist ja eine Binnenerzählung oder eine Rahmenerzählung, ne? Also der Rahmen ist diese Poetikvorlesung und dann wird halt sozusagen, und das ist natürlich auf eine Art eine Fiktion, auch bei Joseph Conrad, es ist ja, oder eine Konvention, ja, also bei Joseph Conrad ist es ja so, am Anfang sind die da auf so einem Schiff und dann erzählt halt Marlowe übrigens, was mir da so passiert ist, ja, und dann haben wir aber die ganze Rede nur mehr im Indikativ, aber es ist ja eigentlich sozusagen von der Erzählsituation, also klar, wenn ich aus der Ich-Perspektive spreche, ist es logisch, aber ansonsten ist es ist ja irgendwie die indirekte Rede, der Moment, wo ich immer in dieser Markierung dieser Binnenerzählung bleibe. Ja, so. Also, dass es jetzt nicht zum Erleben ist, sondern es ist ein Nacherzählen dieser Situation.
Aber das ist ja trotzdem dann direkt.
Ja, genau. Aber ich meine, ja, stimmt, natürlich. Ja, ja, so. Ja, ja.
Also, es erzählt ja Marlowe.
Ich erzähle.
Also erstens erzählt Marlowe ich und dann ist es ja auch quasi die ganze Binnenerzählung in Anführungszeichen.
Also, wir haben sozusagen mit der Rahmenerzählung haben wir einen Wechsel von einer personalen oder autorialen Erzählsituation in eine Ich-Erzählung und das haben wir halt hier nicht. Also, das Ich wird eigentlich rausgenommen. Ja? Also, eigentlich wäre es ja viel logischer sozusagen in dieser Tradition, wenn dann alles, was die Schriftstellerin sagt, einfach in der Ich-Perspektive ist. Also es ist ja ein doppelter Bruch sozusagen. Ja. Plus dann halt auch, das hattest du auch ganz am Anfang erwähnt, diese Krise des Schreibens, des Erzählens, das die Erzählerin hat, das ist ja, oder Schriftstellerin hat, also so dieses, ja, ich hatte dann auch so gelesen, wird es so in Verbindung gebracht mit so der Sprachkrise um 1900 und so weiter. So. Also es gibt ja ganz viele Marker, die mir sagen wollen, und dann gibt's noch dazu immer wieder so Referenzen. Also einmal gibt's sowas, dass sie eigentlich bei irgendeinem Gespräch hat sie gar nicht ihre Unterlagen dabei, sondern fasst es dann im Nachhinein zusammen. Dann gibt's eine Situation, wo klar ist, es gibt eine Sprachbarriere und sie kann es eigentlich gar nicht verstehen, sondern fasst es dann auch irgendwie indirekt zusammen. So, also es gibt immer wieder so Marker, die ganz viele Anführungszeichen neben das stellen, was da erzählt wird. Ja, so. Und ich glaube, also
ja, was ich auch ganz spannend finde, also die Person, die eigentlich ja der Erzähler oder die Erzählerin ist, die habe ich mir vorgestellt als eine Person, die da im Publikum sitzt und sich diese Poetikvorlesung anhört. Und dann denke ich mir halt, okay, also angenommen, ich würde jetzt zu einer Poetikvorlesung von irgendeiner Autorin gehen, die ich wahrscheinlich toll finde, ne, dann erwarte ich, eigentlich, also, oder was ist der Anlass für so Poetikvorlesungen? Das ist ja eigentlich eine Meisterin dieser Kunst, erklärt sozusagen, wie der Hase läuft, wie die Zeichen sich aufeinander beziehen. Also, weißt du, lässt sich so ein bisschen eigentlich in den Kopf reinschauen und naja, nicht deutet, aber so ein bisschen, genau, erklärt halt einfach, macht eigentlich diese Welt der Zeichen irgendwie verstehbar für die Außenwelt oder für die Zuhörenden. Und hier ist es ja so ein totaler Fail eigentlich. Also die Leute im Publikum kommen dahin, weil die wahrscheinlich gut finden. Und die ist so, ey, also erstens mal, ich kann überhaupt nicht mehr schreiben. Deshalb keine Ahnung, warum ich hier vorne stehe. Und dann war ich da im Urwald.
Und eins führte zum anderen.
Eins führte zum anderen. Und sie deutet ja auch nicht viel in dem, was sie dann erzählt. Also sie schildert. Und natürlich, das Buch ist auch, das muss man vielleicht auch sagen, ist ja, oder hast du schon so ein bisschen gesagt, ist voller Referenzen auf andere Texte, auf andere Zeichen sozusagen. Aber sie ordnet ja nicht ein. Also sie hat eigentlich diese Poetikvorlesung, kann man sagen, kaum vorbereitet. Ja. könnte man als Publikum vielleicht kritisieren. Also eigentlich funktioniert dann am Ende gar nichts, sondern wir schauen ihr dabei zu, wie eigentlich alles so zerfällt.
Und auch so dieses, es ist ja auch so dieses, weißt du, dass immer wieder so Erzählungen, was du gemeint hast, es werden immer wieder so, dann trifft sie irgendwen und dann erzählt die Person ihr so, ach übrigens, ich war mal auf einem Ziegenhof und da ist mir Folgendes passiert und dann geht's aber auch oft gar nicht, man erfährt dann oft so das Ende der Geschichte nicht, also es hat auch nicht, es ist auch so eine Absage an, ja, die große Erzählung, wie es jetzt eben bei Conrad wäre, so diese eine Reise, also natürlich erzählt's das auch mit, also wir erfahren ja dann wirklich, dass sie dann auch diese Wanderung machen und so weiter, aber das wird sozusagen, dieser eine Erzählschrank wird ja überwuchert von 10.000 anderen Erzählsträngen, also ich glaube, also es geht ja auch irgendwie um diese Frage von, was ist eigentlich die Realität so? Also es will sozusagen sein Gegenstand auf keinen Fall irgendwie sagen, mit meiner Sprache kann ich diesen Gegenstand, den ich hier erzählen will, einfangen oder abbilden oder wie auch immer. Also ich glaube, es ist so eine große Sprachskepsis da am Werk. So.
Wobei, Ich bin mir da halt nicht so sicher.
Ja.
Weil ich finde, in diesem ganzen Roman ist immer unklar, wie die Haltung des Texts oder der Autorin jetzt ist zu diesen Figuren aus dem Kunst- und Kulturbetrieb und deren Einstellungen. Ja. Weil, also ich finde, der Theatermacher ist so das offensichtlichste Beispiel. Der hat ja schon auch so eine Komik, weil der so ein übertrieben verkopfter, alles ist Theater. Der kennt nur seine Theaterwelt, alles andere, alle anderen Fragen von Ethik oder so beschäftigen ihn eigentlich nicht, sondern nur was in diesen Dingen. Und das Theater ist das Allerwichtigste und nur mit dem Theater kommt man an Wahrheiten ran und so. Und ich finde, das würde sich ja total eignen, das total satirisch zu überzeichnen. Und das tut es manchmal ganz leicht und dann eigentlich doch wieder nicht. Und ich finde, das Gleiche ist es bei der Schriftstellerin. Mhm. Weil wenn es jetzt so ist, wie du das sagst, dass eigentlich rauskommen soll, hey, am Ende kann man nicht erzählen oder kann man manche Sachen nicht erzählen, weil man eigentlich nie an die Wahrheit rankommt, dann würde ich sagen, das ist nicht der Effekt dieses Romans.
Genau, das würde ich auch.
Also es kommt ja eigentlich, das kommt ja dann nicht raus.
Ja,
also es kommt eigentlich, vielleicht nochmal, um es nochmal explizit zu sagen, also es wird die ganze Zeit so getan, als könne man manche Dinge, manche vor allem schreckliche Dinge, auch Leerstellen nicht erzählen. Und während des Versuchs, das zu tun, also sowohl in Form dieses Romans als auch in Form dieser Theaterarbeit, ist es ja dann trotzdem so, dass man als Leserin diesen Gruseleffekt, diesen Horroreffekt dieser letzten Stunden, dieser Fotografien im Wald total hat und spürt. Das heißt, eigentlich wurde es ja dann, also sozusagen fait accompli, sagt man oder auf Französisch. Also genau, am Ende ist es ja dann doch, obwohl wir die ganze Zeit behaupten und das ganze Zeit der Roman so tut, als wäre alles unmöglich, wird es doch geschafft.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Deswegen bin ich auch so, ich habe jetzt sozusagen diese Positionen referiert, die halt, weißt du, über den Roman. Und als ich das alles davor gehört hatte, und ich habe auch tatsächlich von einer Freundin gehört, die irgendwann auch ein bisschen genervt war von dem Buch und so gesagt hat, ja, es ist immer so der totale Widerstand gegen das Erzählen. Das ist irgendwie, irgendwann kommt man, also weißt du, dass das Buch einen auch nicht so reinlässt. Und deswegen war ich schon so, als ich angefangen habe, das zu lesen, war ich so, oh mein Gott, weißt du, so, es wird so die anstrengendste Lektüre ever und ich werde nichts verstehen und habe mir schon so, weißt du, weil ich finde auch so dieses, wie du das erzählst mit dieser Situation der Poetikvorlesung, das könnte man ja auch so voll fragmentarisch abgerissen machen und irgendwelche Fetzen und das kündigt es ja am Anfang auch so ein bisschen an, aber dann finde ich auch, ich meine, dieses Buch, egal, auch mit der indirekten Rede, ich finde, du kannst es total runterlesen. Also,
das ist ein easy read. Also,
auf eine Art,
nicht super easy. Aber wenn man
sich da mal
man kann es easy readen und man kann es zu einem schwierigen Read machen, glaube ich.
Ja,
aber, genau.
Voll. Und deswegen finde ich auch, ich finde, das ist eigentlich das Paradox dieses Romans, dass es eigentlich möchte quasi erzählen in Frage stellen auf ganz vielen Ebenen. Und trotzdem halt so eine Lust und trotzdem erzählt und auf dieser Ebene auch total gut funktioniert. Ja,
genau.
Sag du.
Ja, ich möchte es nochmal so sozusagen mit dir explizit besprechen, wie du dich dabei gefühlt hast beim Lesen, weil das ist für mich der Gewinn dieses Romans, dass es halt schafft, was eben auch Sog der Angst genannt wurde in dieser Buchpreisbegründung, wo man sich, finde ich, total fragen muss, wie das genau schafft.
Ja.
Weil man kann da nicht so richtig den Finger drauflegen. Also ich finde, man fängt an zu lesen und es ist dann auch, ich finde, das Cover hilft auch. Also da möchte ich einen Shoutout geben, dass man da so einen dunklen Wald schon, so einen sehr undurchdringlichen hat. Weil es werden ja eigentlich überhaupt keine schlimmen Gräueltaten oder so geschildert. Also weil die kann man auch nicht schildern, weil man nicht weiß. Also es ist so dieses die Angst vor dem Unbekannten ein bisschen. Ja. Dann die Angst vor diesem Urwald, der eigentlich finde ich aber auch nicht in großen Längen beschrieben wird oder so.
Ja, voll. Es ist schon immer
der
präsent.
Der irgendwie da ist. Ja. Mhm. Da möchte ich kurz noch einen Nebensatz sagen. Ich hatte vor, mehrere Sätze werden es leider, aber ich hatte mal vor so einem halben Jahr, hatte ich eine kurze Obsession mit dem Darien Gap. Das ist sozusagen auch in Panama, aber ich habe es extra nachgeschaut. Mhm. Ich dachte erst, es würde genau da spielen. Also es gibt in zwischen Panama und Kolumbien, meine ich jetzt, auf jeden Fall im Süden von Panama, einen Urwald, wo quasi der Pan-American Highway unterbrochen ist, weil eigentlich verläuft er ja von, ich glaube, Alaska bis nach Chile runter. Mhm. Und an der Stelle ist so dichter Urwald, dass quasi dort also im Prinzip dieses Terrain von Mittelamerika, da gibt es keine Straße durch. Mhm. Und das ist total dichter Urwald und das ist aber eine Route für Geflüchtete, die natürlich sich auf nach Nordamerika machen. Mhm. Und das ist ein total gefährliches Gebiet. es wird halt zum Teil regiert von irgendwelchen Banden, aber auch von einzelnen Kriminellen sozusagen. Mhm. Und die ganzen Geflüchteten gehen da durch und es passieren wirklich schreckliche Dinge. Und es ist auch einfach von der Natur her total gefährlich. Mhm. Also da sterben extrem viele Menschen. Und was da aber aktuell in ist seit ein paar Jahren, dass westliche weiße Menschen dort Trekking-Trips machen, um sozusagen, ja. Und da gibt es quasi mehrere Firmen auch in Deutschland, die dann das anbieten, dass du da quasi mal noch so den letzten unberührten Urwald der Erde mit deinen 700 Euro teuren Wanderstiefeln durchtreckst, während du dann halt wahrscheinlich irgendwelchen venezuelanischen Flüchtlingsfamilien, die halt nicht deine Ausstattung haben, begegnest, die da wirklich, für die es halt da um existenzielle Dinge geht. Und das auf jeden Fall, da hatte ich mal vor einem halben Jahr, ja, ich habe da mehrere Dokus drüber gelesen und geschaut und deswegen hatte ich das auch auf diesem Level von Horror noch im Hinterkopf. Ja. Deswegen hat das Buch mich ganz gut geschafft, mich abzuholen. Mhm. Und es ist nicht genau an der Stelle, aber es ist sozusagen eine ähnliche Region. Es ist beides in Panama. Und ein bisschen sind ja auch diese zwei Holländerinnen.
Ja, so. Ja.
So, ne? Die sind auch so zwei privilegierte Personen aus dem Westen, die dann da mal ein bisschen
die wandern. Denken, und sie halt können total einfach in den fucking Urwald reingehen und
total überschätzt
passen.
Haben. Genau, und die Theatergruppe ist ja auch so.
Ja.
Weil ich meine, ich finde, man weiß ja am Ende auch nicht, wie es für die anderen ausgeht. Es wird jetzt nicht erwähnt, dass sie auch nie wieder zurückgefunden haben, aber es wird ja doch mal auch brenzlig in dem Wald, als sie eben sich auch, es wird dunkel, es regnet und sich nicht mehr auskennen. Mhm. Also ich wollte nur sagen, dieses sozusagen Vorwissen, was ich schon mitgebracht hat, hat auch beträchtlich zu meinem Gruselvermögen beigetragen. Mhm. Und ich hatte total diesen Eindruck, kennst du das noch, das hatte man in der Jugend öfter, man war irgendwo, hat vielleicht gezeltet oder so. Und irgendwann erzählt jemand so eine Gruselgeschichte.
Ja. Mhm.
Und die hat gar nichts mit der Situation zu tun, so ist nichts, aber man ist einfach dann so on edge die ganze Zeit. Und ich finde, dieses Gefühl hat man in dem Buch. Und dann kommen eben diese anderen Anekdoten. Ich finde, über die sollten wir gleich noch mal so ein bisschen ausführlicher sprechen. Dann kommen diese random Geschichten, die sich die Leute aus der Theatergruppe gegenseitig erzählen. Hey, ich habe mal das und das erlebt. Und du bist die ganze Zeit so, was passiert jetzt?
Ja, also ich finde es auch interessant mit dem Urwald. Ich habe ich musste voll oft an Hündin von Pilar Quintana denken, das wir ja auch gelesen haben, weil da auch ich mich erinnern kann, also gut, das ist natürlich jetzt die andere sozusagen, also es ist Kolumbien und die quasi Pazifikseite, aber das war da auch so eindrücklich einfach die Realität wirklich dieser Natur. Und das wird, finde ich, schon hier, also das stimmt, wie du sagst, es wird nicht viel beschrieben, aber sozusagen dieses Massive daran, ja, so und auch so dieser Lärm und dieses, weißt du, so Übermächtige daran wird schon, finde ich, immer wieder gut erzählt. Und ich finde, also jetzt mache ich vielleicht so einen kleinen Umweg, und sag noch mal, was ich problematisch finde an Herz der Finsternis oder warum ich das blöd finde. Also, weil klar, also na, es kommt ja auch an einer Stelle kommt der Horror vor. So, also es gibt natürlich im Text selber Referenzen auf Joseph Conrad und auf Herz der Finsternis. Aber was ich halt so absurd daran finde und finde ich wieder so dieses, für mich auch schon so ein bisschen koloniale Denken ist so, ich meine, das ganze Teil spielt halt einfach in Südamerika, ja, so nicht in Afrika. Und was ich daran blöd finde, ist, also woran ich denken musste, aber auch vielleicht, weil ich mich gerade so ein bisschen mehr wieder damit beschäftigt habe, ist natürlich die lateinamerikanische Literatur, die voll ist von, weißt du, solchen genau unheimlichen Geschichten. Also so jemand wie Julio Cortázar oder auch sogar Roberto Bolaño. Und die haben ja sozusagen, also diese Erzähltradition oder auch Gabriel García Márquez, also Stichwort magischer Realismus, das, glaube ich, so ein bisschen fehlgeleitet ist, was man sich da so drunter vorstellt mittlerweile. Aber ich habe nämlich dann auch daran denken müssen, dass ich glaube, dieses Erzählen nämlich von Dorothee Elmiger, auch in diesem Wuchernden dieser Geschichten, die da so aufeinander gehäuft werden, das ist halt voll lateinamerikanische Erzählliteratur. Also bei Bolaño ist das ja auch voll zum Beispiel, also es ist jetzt so, nochmal so eine andere, also es ist quasi nicht komplett gleich, aber bei 2666, diesem großen Roman von Bolaño, da gibt es ja diesen einen Teil, wo nur die ganze Zeit diese Frauenmorde erzählt werden. Und das wird total sachlich erzählt und es wird sozusagen teilweise in so Absätzen. Und das wird halt durch diese Häufung, also das wird auch, man hat das so Hyperrealismus genannt, also das quasi durch so einen Exzess auch an Details einfach so einen Effekt erzeugt wird, der jetzt nicht im Einzelnen, den findet man nicht im Einzelnen, sondern nur in diesem Gesamtding, ja. Und das finde ich halt so verrückt irgendwie. Ich habe jetzt nicht so viel Recherche dazu gemacht, aber ich habe es schon so ein bisschen versucht. Also ich habe halt so gegoogelt, Holländerinnen und lateinamerikanische Literatur. There is nothing. Ja. Und dann denke ich mir halt so, Leute, also das finde ich halt da an diesem Herz der Finsternis-Ding problematisch, weil ich finde, das ist halt auch wieder so, ja, Afrika oder Lateinamerika ist eh alles das Gleiche so ungefähr. Hauptsache, jemand fährt irgendwie in den Wald. Und ich meine, genau, selbst bei, weißt du, so diesen Anspielungen auf Werner Herzog und so weiter, der ja mit Fitzcarraldo und so weiter da eben nach Lateinamerika gefahren ist, ja, wo ich mir denke, kommt dir nicht einmal eine Sekunde drauf, dass das halt vielleicht was mit lateinamerikanischer Literatur zu tun haben könnte und dass das eigentlich vielleicht die Referenz ist oder dass es da eben auch so eine ganze Erzähltradition gibt. Da.
Ja, voll spannend. Da habe ich nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, also auch bei Garcia Marquez oder so, ist ja eigentlich immer so, da oder auch Allende, dass das so ineinander, aber...
Ja, und dass es so wuchert, weißt du, auch diese ganzen kleinen Geschichten, die da eingeflochten werden und es ist mega random und du fragst dich so, hä, was sollte das jetzt? Ja, so, ja, sorry.
Ja, weil ich hatte nämlich vielleicht damit verbunden, aber so ein bisschen anders hatte ich auch so ein Unbehagen, weil ich, genau, also einerseits wird ein bisschen dieses mit Conrad und mit Herz der Finsternis, es wird ein bisschen angedeutet, okay, irgendwie gibt es hier eine Kolonialismuskritik.
Ja.
Aber ich finde, dann bleibt das sehr wenig. Also, weil...
Es kommt schon diese frühe Kolonisierung, also es kommen schon an einigen Stellen diese frühen spanischen Kolonisatoren.
Aber sozusagen, also, weil auch was in der Besprechung dieses Buchs, was ich da so ein paar Mal gesehen habe, auch Elmiger selber, ist dann so, ja, und dieser Urwald da, das ist ja so gruselig und so. Und so ein bisschen das Bewusstsein dafür... Naja, also für die Leute dort ist es halt einfach normaler Wald. Also weißt du so, ist es ein normaler Wald. Also dass das so ein total westlicher Blick auf das Wilde ist, finde ich, wurde mir nicht genug reflektiert auf eine Art. Also die sagt dann auch so, ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. So ein Urwald ist so laut. Doch, also das wissen Millionen Menschen der Welt. Du weißt es halt vielleicht nicht aus der Schweiz und ich war auch noch, doch, ich war schon mal, aber weißt du, ich meine so ein bisschen sowas Exotisierendes, so, also krass. Und da kann man sich so verlaufen. Ja. Mhm. Und dann ist es ja schon so im Buch so, dass da, keine Ahnung, die sind so eine Wandergruppe, die keine Ahnung haben, sind dann irgendwie lost. Und dann kommt aber einfach so ein, weiß ich gar nicht, Mensch, der da halt wahrscheinlich auf dem Weg in die Arbeit ist und ist halt so Servus und geht halt an den vorbei. Für den ist der ist natürlich nicht lost, der kennt sich da aus und so. Also das sozusagen, das Problem, finde ich, wird in dem meiner Lesart nach, ist der Wald oder so oder diese Natur da das große andere, was zum Problem wird für diese Gruppe und auch für die Holländerinnen, aber nicht sozusagen die fehlende Perspektive oder die fehlende Vorbereitung oder so.
Ich finde, voll, ich weiß genau, was du meinst und ich finde schon auch interessant, weil mir ist dann auch irgendwann so aufgefallen, also eben, es wird ja so inszeniert, oh, das, genau wie du es gesagt hast, das andere, das Wilde, es ist so krass und so ungefähr, wir campen so am Outpost of Civilization und dann ist aber das Lustige, da rennen ja ständig Leute vorbei, also weißt du, die begegnen ja auch, dann ist doch diese französische Familie, also die Erzählerin hat sich irgendwie die Hand verstaucht und dann ist sie so, hat sie so eine ganz krasse Nacht verbracht, wo sie auch voll Angst hatte und dann läuft sie da halt so runter ans Meer und da ist halt so eine französische Familie, die halt da so badet und Urlaub macht, ja, so. Also es, und das finde ich stimmt auch, es stimmt voll, was du sagst, das ist eigentlich, gibt's in dem Text ganz viele Signale, die begegnen ständig irgendwelchen Leuten, auch diese Lodge, wo sie da sind, das ist ja so ein Yoga-Schalle, also die Vorstellung ist immer, das ist total am Ende der Zivilisation, aber das stimmt einfach überhaupt nicht, ja, und ich glaube, das ist halt voll deren Projektion, ja, die ganze Zeit darauf, dass die so denken, oh mein Gott, was ist so Ding, und ich meine, es ist ja auch, also weißt du, das ist ja, finde ich auch, deswegen musste ich auch an Hündin denken, weißt du, da ist ja auch ganz klar, wir leben sozusagen mit diesem Wald, mit dieser Natur. Wir machen da viel immer wieder, weißt du, so auch als die Protagonistin, weißt du, die geht ja dann immer wieder in dieses Haus von dieser reichen Familie und putzt es dann, weil sozusagen sonst alles überwuchert und auch so klar, wenn sozusagen die Hündin im Regenwald verschwindet, irgendwann kommt die nicht mehr zurück. Also die wird dann einfach tot sein, ja, so. Aber das heißt ja trotzdem nicht, genau wie du sagst, das ist halt deren Leben, das muss man halt wissen. Und dann, weißt du, so, und da gibt's dann trotzdem eine Art von Zivilisation und eine Art von, ja, also einfach Alltag da, ja, so. Und das ist halt so voll diese Projektion dieser Weißen, die da hingehen, ja.
Genau. Aber findest du, das wird vom Buch?
Nee, ich finde, vom Buch wird diese Horrorlesart sehr forciert.
Genau, weil ich finde nämlich auch irgendwie dann in der Besprechung, und ich glaube auch auf dem Umschlag, ist irgendwie so die Rede dann von einem kosmischen Unbehagen, von sozusagen diesem großen, anderen, gruseligen an der Welt. Aber eigentlich ist dann ja doch die Aussage, wo du da bei denen im Dschungel da geht es richtig zu. Ja, ja. Also weißt du, so dabei, weil das kosmische Unbehagen müsste ja überall sein, voll. Auch zu Hause und so. Aber nee, es ist in diesem anderen, undurchdringlichen, dunklen, gefährlichen Herz der Finsternis. So da ist es, da ist es dann gruselig. Ja. Und deswegen finde ich dieses, was dann aufgemacht hat von diesem, dass es eigentlich so ein, das große Nichts, das große Leere der Welt, und das habe ich da jetzt nicht so gelesen, ehrlich gesagt, oder nicht gefunden, das fand ich ein bisschen aufgebläht. Ich glaube, ich würde gerne was vorlesen, einfach weil ich finde, wir sollten
unbedingt
vorlesen,
weil
das
schon
so special ist. Mhm. Und da würde ich jetzt die wahrscheinlich von allen vorgelesenen, gelesene Stelle, wo dann dieses mit der Horror kommt, kurz vorlesen. Also wir erinnern uns, es ist ja eine indirekte Rede aus einer geschilderten Poetikvorlesung. Es verstehe sich von selbst, sagt sie und blättert, dass sie damals fast pausenlos an die Holländerinnen gedacht habe, dass sie ihnen, den Holländerinnen, von Stunde zu Stunde näher gekommen, ja selbst zur Holländerin geworden sei, und im Zuge dieser furchtbaren Meditation habe sie auf eine stille, sprachlose Weise endlich zu verstehen geglaubt, was auf den scheinbar leeren und in einem gewissen Sinne völlig zufälligen Nachtbildern der Holländerinnen wirklich zu sehen sei. Wer auch immer, so habe sie es später wiederholt zu erklären versucht, wer auch immer in jener kritischen Nacht wie von Sinnen auf den Auslöser der Kamera gedrückt habe, um mit dem Licht des Blitzes das Gelände zu erhellen oder Signale Richtung Himmel zu senden, habe versehentlich, ja ganz ohne Absicht festgehalten und abgebildet, was absichtlich festzuhalten und abzubilden im Prinzip eine schiere Unmöglichkeit sei. Sie selbst habe es in den Wochen und Monaten, den Jahren danach unzureichend und unbeholfen als das erratische, grundlose Wesen der Welt, als großen, leeren Gott, das klaftative, abyssische Nichts zu beschreiben versucht, aber der Horror liege naturgemäß außerhalb der Sprache. Ja, er sei, wenn man so wolle, ihr Gegenteil, ihr Ende. Und sie müsse deshalb auch jetzt, in diesem Moment, noch einmal scheitern, wenn sie ihn zu formulieren, zu benennen versuche, könne ihn nur umkreisen wie ein schwarzes Loch, einen reißenden Strudel. Ästchen, die bedeutungslose Zeichen bildeten, ein Vogelschwarm, der sich jetzt ganz zufällig in den gottverlassenen Himmel schwinge, gigantische, brennende Sonnen, ja das All, das gewaltige All, dem jede Außenseite fehle, Zweige, die zufällig ins Bild ragten, hell angeleuchtete Blattunterseiten, eine versehentlich aufgenommene Sprachnachricht, auf der nur minutenlanges Klicken eine Art Summen zu hören sei. Das mal so, um den Sound einzufangen, aber auch...
Ja, und das ist aber, finde ich, eine der... Also, weil ich dachte, das ganze Buch ist so. Also weißt du, auch in diesen super philosophischen, wo man sich echt schon denkt, okay, it's heavy. Aber vieles in dem Buch ist überhaupt nicht so. Und vieles sind eben diese Anekdoten. Und ich musste jetzt gerade noch mal, als du das gesagt hast, auch mit dem der Horror müsste überall sein und nicht nur im Dschungel, ja, musste ich dran denken. Und ich finde, das ist für mich, also ich finde das, was du vorhin gesagt hast mit dem, erinnerst du dich noch, als man so draußen gezeltet hat und dann hat jemand so eine Horrorgeschichte erzählt und dann bist du in diesem Mut, weil ich finde, der Roman macht das schon, und zwar für mich so die eindrücklichste und ich glaube so die erste Geschichte, die so erzählt wird, die so das Abschweifende ist, oder eine der ersten, ist ja diese Geschichte dieser Schweizerin mit den Ziegen.
Mit den Schafen. Ja! Das war die schlimmste Geschichte für mich, finde ich auch. Okay.
Und weißt du, und das ist ja, also da ist ja so die Story, die macht halt so irgendwie so eine Saisonarbeit da irgendwo auch in der Schweiz, also oder an der Grenze Schweiz-Österreich da irgendwo in so einem Tal, übernimmt sie halt so die quasi kümmert sich um so einen Ziegenhof oder so eine Ziegenalm, und das ist ja eigentlich... auch so irgendwie, also es ist so ein bisschen abgeschieden, aber jetzt auch nicht komplett, die hat auch Handy, die ist da auch so im Kontakt. Und da, ich weiß nicht, ob wir das jetzt spoilern sollen, aber da passiert, soll ich spoilern oder
nicht? Ja, wir haben ja alles andere auch
gespoilert. Ja, genau, also genau, und da ist es halt so, die ist dann da, also man weiß, finde ich ehrlich gesagt schon so, wie das introduced wird, it's a bit shady, weil der Besitzer von diesem Ziegenhof, der ist irgendwo in Berlin, und dann übernimmt sie halt von einer anderen, die da sozusagen diese Guard hat, übernimmt sie halt so diesen Hof, und die erklärt ihr alles so, und was dann passiert ist halt, dass auf einmal alle Ziegen so mehr oder weniger fast synchron innerhalb von wenigen Tagen anfangen, Ziegen auf die Welt zu bringen. Also die sind alle schwanger und dann gebären die halt alle, und sie ist halt maximal überfordert und auch
hat so, keine Ahnung.
Ja, genau, hat keine Ahnung. Dann sterben viele von denen, und es ist wirklich wie so ein, sie schläft dann auch überhaupt nicht mehr, und es ist wie so ein Mayhem, und sie versucht dann auch diesen Typen anzurufen, der ist dann wieder nicht erreichbar, dann ist er doch wieder erreichbar, sagt er, ja, kein Problem, das passiert halt manchmal und so. Und Und das ist die Geschichte. Und dann bricht es halt aber auch ab. Also es gibt keine Resolution. Es gibt dann nicht, ja, und dann kam der halt irgendwann und ich bin aufgewacht und es war ein blöder Traum oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder auch so, ja, mal, das ist so crazy, was mir, es gibt keine Einordnung oder keine Auflösung. Nee. Und das ist ja genau so ein Beispiel von, aber es ist natürlich wieder an Natur gekoppelt, ja, so, aber es ist genau so ein Beispiel von auch so eine Situation, die eigentlich erstmal so alltäglich ist und wo man sich so denkt, hä, was ist das Problem? Aber wie das da auch geschildert wird und diese krasse Überforderung und so, das ist halt so voll eindrücklich, ja. Und da müsst, also weißt du, jetzt anknüpfend an das, was du vorhin gesagt hast, da ist es ja schon so, dass der Horror auch in Europa sozusagen oder mitten in der Schweiz ist, ja. Also das ist ja, und das ist ja aber, der Punkt ist ja immer, was du auch gesagt hast vorhin mit der Theatermacher, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen die Ansage, dass die immer solche Geschichten erzählen. Also jetzt nicht im Sinne von, erzählt mal die gruseligste Geschichte von euch, aber das kommt halt da in dem Moment, wo die sich in diesen Urwald begeben, kommt es halt so hervor, ja, aus denen. Ja. Also sozusagen auch das, der Horror quasi im Alltäglichen oder alle die Sachen, die mir da passiert sind.
Ja, ja. So. Das fällt ihnen halt auch in dem Moment ein.
Ja, genau.
Das ist ja
genau.
Warum fällt einem das ein, eine Gruselgeschichte zu erzählen, wenn man gerade im Zelt ist und nicht, wenn man beim Kaffeeklatsch bei der Oma ist, weil das halt die Situation irgendwie erfordert. Und ich fand auch, also um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuleiten, es gibt, glaube ich, sind so 5 oder so solche längeren Anekdoten, die irgendwie in der Gänze erzählt werden von einer Person aus dem Roman und die, wie du sagst, eigentlich alle so erst so aufgebaut werden, so von wegen, boah, mir ist mal was passiert, Doppelpunkt, und dann aber eigentlich keine Pointe haben, sondern es ist, und auch nicht eingeordnet werden und auch nicht mehr dann besprochen werden von der Gruppe, sondern die irgendwie dann so schweben in dieser Erzählung und so ein bisschen setting the scene so sind. Ja. Und man denkt so, und klar, da stellt sich so ein Unbehagen vor der Menschheit und zum Teil auch der Natur oder keine Ahnung, genau, das Alls, wie es da ja irgendwie genannt wird, her. Mhm. Vielleicht können wir das im Zusammenhang mit dem Ende besprechen, weil das Buch endet ja doch sehr strange dann, finde ich. Also wir haben dann erst sozusagen die sehr überstürzte Abreise der Schriftstellerin aus Panama, die aber auch eigentlich nicht sagt, so, oder, ne, sie sagt ja nicht, und deshalb hatte ich dann auf den ganzen Scheiß hier keinen Bock mehr. Der kann mich mal, weil ich begebe mich hier nicht für sein Theaterstück in Lebensgefahr und überhaupt dieser gruselige Wald. Und warum sollten wir hier sein, wir als weiße KünstlerInnen, das sagt sie alles nicht, sondern das ist einfach eine sehr überstürzte Abreise. Und dann gibt's noch so ein kleines Schlusskapitelchen, was dann nochmal sozusagen zeitlich dann eingeordnet werden kann, nachdem die Poetikvorlesung vorbei ist. Und da geht sie quasi raus, also steht auch erst spät, nachdem sie das Auditorium verlassen hat, sieht sie an jenem Abend eine Folge überbelichteter Bilder, als erinnerte sie sich an einen lange verschütteten Traum. Also sie hat dann so ein paar Bilder und dann steht hier, ich lese einfach mal vielleicht den letzten Absatz ab, als ein metallisches Sirren die mittägliche Stille durchbricht, ein quasi elektrisches Summen, als befände sie sich in unmittelbarer Nähe einer großen Transformatorenstation, eines gewaltigen Umspannwerks, reißt sie unwillkürlich die Arme hoch, um sich zu schützen. Ein Taumel befällt sie, ihr Gang verliert an Sicherheit. Mit schwindligen Augen sucht sie torkelnd den Himmel ab, als käme etwas von dort auf sie herunter. Dann sieht sie, wie sich weit vor ihnen eine schimmernde Öffnung in der Luft anzeigt. Ein Riss, ein Spalt, ein flimmerndes, instabiles Portal. Punkt. Da klappen wir das Buch zu und denken, hä?
Ja, und da ist aber auch wieder, also diese Situation, da ist ja ganz komisch. Also sie verlässt das Auditorium und sie sieht am Abend eine Folge überbelichteter Bilder, als erinnerte sie sich an einen langen verschütteten Traum. Sie verlässt die Landungsstelle zu Fuß. Es muss Vormittag sein. Also das ist quasi wieder, da ist sie ja wieder bei der ihrer überstützten Abreise, ja, so. Und das ist halt aber auch 5-mal sozusagen gebrochen, dass man eigentlich nicht weiß, ja, was ist es jetzt? Ist es eine Erinnerung? Sind es Bilder? Ich musste nämlich am Schluss jetzt von diesem Buch, also genau bei diesem Schluss und dann aber auch bei, also immer irgendwie wieder dazwischen, an so einen Film denken. Und zwar heißt der Nope. Der ist von Jordan Peele. Und da gibt es auch so eine ganz komische, es ist so eine komische Verquickung von Alien-Geschichte und aber auch so Film und so Fragen so von Zähmung der Natur, da vor allen Dingen an so Tieren gemacht. Und bei diesem, weil ich finde, dieser Riss, dieses Portal, also ich weiß nicht, woran du dachtest, aber ich dachte halt irgendwie so an so Aliens oder irgendwie sowas. Das ist jetzt so, und jetzt öffnen wir das Ding in so eine andere Dimension oder irgendwie sowas. Ja. Woran dann musstest du denken?
Ich habe vor kurzem zum ersten Mal die Tribute von Panem gesehen. Und da ist es dann in einem, also da sind die ja in diesem Kampf und da öffnet sich dann auch der Himmel. Und dann stellt sich, dann ist es ein bisschen so, dass das eigentlich alles so ein eine Fake-Realität ist, die inszeniert ist von der Regierung für Entertainment und so. Da musste ich lustigerweise
so
dran denken.
Truman Show.
Genau,
so
Truman Show-mäßig. Ja. Ich meine, was ich hier auch interessant fand an diesem Ende, ist, dass sie verlässt das Auditorium und sieht dann nochmal eine Folge überbelichteter Bilder. Das ist ja nochmal eine Referenz auch auf diese Fotografien.
Ja, ja.
Ne? Und da sieht sie sozusagen jetzt zusammenhangslos Szenen aus ihrer Erinnerung, die sich wie ein Traum und wo wir sozusagen nochmal mit der Nase drauf gestoßen werden, so jetzt deutet das nochmal, was hier passiert ist, was, wie wir das halt auch mit diesen Fotografien machen. So, und dann kommt dieses Surren und sie ist so, und das Portal geht auf und da, muss ich sagen, war ich so ein bisschen enttäuscht beim Lesen dann am Ende, weil mir das dann zu gimmicky wurde, weil bis dahin war es so ein Schauer oder so eine reale Furcht irgendwie. Also die natürlich total ungreifbar ist, aber die so total in der Realwelt aus dieser herausgeboren ist. Und hier kommt dann sowas Science-Fictioniges,
so
Übernatürliches. Und das fand ich dann ein bisschen gimmicky. Also es ist ja, kreide das dem Buch jetzt nicht krass an, weil ich finde, manchmal ist es auch am Ende so, ja, irgendwie alle Enden sind immer so ein bisschen peinlich.
Ja, genau. Wir müssen,
Aber
I had to bring this to an end.
Und ich meine, das öffnet es halt nochmal mit diesem Kosmischen und diesem, das All und so. Und das, davon bin ich aber im ganzen Buch nicht überzeugt.
Ja. Oder es ist dann irgendwie auf den letzten Metern noch so was ganz anderes. Also weißt du, ich muss an das denken, was du meintest mit Truman Show, ja. Also weil ich finde ja schon, was interessant ist, also das ist so eine Ebene, über die wir jetzt, die immer so mitgelaufen ist, aber weißt du, was du ja gemeint hattest, auch mit so diesem realen Fall, wo sich so ganz viel Spekulationen, so dran knüpfen und so dieses, das Internet, als auch dieser Ort, wo halt dann eben so Sachen zirkulieren und wo halt dann eben so dieses Wuchern dieser Erzählungen dann auch wieder kommt, ja, und da finde ich, ist es ja, man ist ja schon immer so ein bisschen one step removed von so Verschwörungserzählungen, ja, so, also, und ich bin mir sicher, bei diesem True Crime, ich weiß nicht, ob das da auch direkt vorkommt, dass da halt auch natürlich so Leute aufspringen und dann da halt irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien da quasi drauf machen. Und ich finde, das Interessante ist ja, also sozusagen Paranoia hat ja dieses, also weil das ist ja sozusagen eine Form von Paranoia, also ich sehe Bedeutung da, wo eigentlich keine ist. Das ist ja auch in dieser Passage, die du da vorgelesen hast mit The Horror, da ist so, alles wird auf einmal bedeutungsschwer, ja, so wie hängen diese Zweige da rein, wie ist die Belichtung und deswegen können wir feststellen, dass es eigentlich gar keine, das kann gar nicht diese Kamera sein, sondern das muss irgendwas anderes sein und so weiter und so fort. Und ich finde, das Interessante ist ja, dass ja Paranoia hat ja so eine Doppelung eigentlich, also es ist quasi das Moment unserer Zeit, ja, also so Verschwörungserzählungen in auch so einem hypertechnologisierten Raum. Und es ist aber ja auch sozusagen dieses, was man so animistisches Denken nennt, ja, also sozusagen diese Vorstellung, alles ist belebt, alles beobachtet mich, weißt du, der Urwald ist beseelt, da sind irgendwelche Tiere, also weißt du, so oder Wesen oder Gottheiten, die wollen mir an den Kragen, ja, und das Paradoxe ist, dass das dann halt so hier so auf so eine komische Art zusammenfindet oder sich so überblendet, ja, oder eben, weißt du, im Grunde sind ja auch alle Kolonialerzählungen, sind ja auch Paranoia-Erzählungen, ja, die sind ja so, die kommen da in diesem Dschungel an, sind so völlig durch mit der Welt, ja, also auch bei Heart of Darkness, ja, und dann sind die halt sich nur mehr bedroht überall und alles ist feindlich mir gesinnt, ja, so. Und das finde ich, also ich lese das so am Ende, so, ich weiß es nicht, ob es das, weißt du, so sein soll, aber ich finde, so das Ende macht, also ich finde auch, es macht dann nochmal so ein bisschen was anderes auf, wo man aber auch nicht so genau weiß, was sollte das jetzt eigentlich sein? Eben, was kommt aus diesem Riss? Wie ein Portal? Es ist ja auch so wie in so eine andere Dimension. Oder eben deswegen, glaube ich, dachte ich an irgendwie Aliens oder so. Aber das macht halt irgendwie sowas auf, was davor eigentlich gar nicht so präsent war in dem
auch,
Text.
Ja, aber was dann, ich fand trotzdem das Ende, dadurch, dass es dann mit diesem Science-Fiction-mäßigen Portal endet, für mich dann schon fast wieder so ein bisschen besänftigend, weil ich finde, wenn das jetzt noch mal, weil eben der Horror wie du auch gerade gesagt hast, von diesem Gefühl her alles lebt und alles kreucht und fleucht und der Wald, der verleibt mich ein oder so. Ja. Diese sozusagen extreme Vitalität der Natur und auch so, ich finde, die ganzen Abgründe, die sich auftun, das sind ja so menschliche Abgründe in diesem Buch. Ja. Mhm. Also so der Horror, voll. Der Horror ist eigentlich das Lebendige in dem Buch, meiner Meinung nach.
Oder die anderen Menschen.
Genau, also die sind ja auch lebendig. Ja. Also so, das ist jetzt nicht irgendwie, und jetzt, gut, jetzt öffnet sich dieses kosmische Portal und dann ist es, also für mich war das fast schon weniger gruselig dann.
Ja, finde ich.
Weißt du, wie ich meine? Das hat es dann so anonymisiert und ich war dann so, okay, ja gut, jetzt sind wir raus aus diesen menschlichen Abgründen auch gut. Mhm. Gute Nacht so.
Also dann kann ich beruhigt schlafen, wenn du Portale im Himmel siehst.
Wenn jetzt noch mal so zum Abschluss so eine Anekdote wie die mit den Schafen und diesen ständig gebärenden Schalemma da. Das hätte mich jetzt mehr sozusagen noch am Ende vielleicht mir noch mal eins mitgegeben, als jetzt dieses bisschen kryptische Science-Fiction-Ende.
Oder, oder ich finde, also weil für mich eigentlich die viel eindrücklichere Erzählung am Ende als das war diese Geschichte mit diesem Ehepaar in dieser Wohnung. Ja. Das ist ja auch so eine total Paranoia und man kommt vor lauter Horror. Also sozusagen dieses, was du auch meinst, also das eine ist, es ist alles lebendig, aber die andere Ebene, die ja immer mitläuft, finde ich, ist ja so dieses, wir haben, weißt du, man bildet sich das halt alles ein. Es ist so, man kackt halt psychisch so krass ab, dass du das halt nicht mehr unterscheiden kannst und daraus, aus diesem Impetus heraus dann halt so völlig gewalttätig wirst und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, so viel bei so einfach so auch kolonialen Erzählungen dann halt so dieses Ding, dass die halt die größte Gewalt halt machen aus so diesem wirklich so psychisch total in die Psychose halt abdriftenden, also ohne es jetzt entschuldigen zu wollen. Und da finde ich auch, ich finde, da lässt einen das Buch eigentlich so ein bisschen off the hook, finde ich. Also
Genau. Ja. Das meinte ich damit.
Also. Sorry, wenn ich jetzt immer so, ich muss das immer noch mal in meinen Worten wiedergeben, damit ich verstehe, was du meinst.
Ist okay, dann haben es jetzt alle verstanden. Zumindest wir zwei. Ich habe irgendwie, ich könnte noch mehr Sachen beschreiben, aber wir sind schon, besprechen, aber wir sind schon sehr zeitlich am Ende angekommen. Ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt kurz, während ich sage, welches Buch wir als nächstes besprechen, bevor wir dann eine Bewertung abgeben für diesen wilden Roman. Genau, als nächstes gibt es mal wieder einen erstens Klassiker und zweitens einen fetten Schmöker, den wir uns vorgenommen haben, über die Weihnachtstage zu lesen. Und zwar besprechen wir in der nächsten Folge Die Kunst der Freude von Goliada Sapienza aus Italia.
Sie, che bello.
Sie.
Sie. Nee, sie. Sie? Sie. 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 Er, er. Ja.
Wer? Okay, Fabi, kannst doch bestimmt jetzt ganz einfach so eine Bewertung abgeben für die Holländerinnen.
Also ehrlich gesagt, ich hatte meine Bewertung und jetzt ist sie ein bisschen schlechter geworden.
Ja, ist bei mir auch so. Ja. Gestern beim drüber nachdenken, ich habe es gelesen und fand es total toll, schon mal kleiner Spoiler. Und dann habe ich so recherchiert und dann hat es mich mehr und mehr genervt, je mehr ich drüber nachgedacht habe.
Ja.
Mhm. Komisch, warum? Ja. Warum ist das bei dir so?
Ja, ich glaube so dieses... Ich fand dieses Buch, aber vielleicht ist es auch so dieses, weil ich davor mir so dachte, oh Gott, das wird bestimmt so mega anstrengend. Ich fand es so toll. Ich habe es so gern gelesen. Ich fand es so großartig. Ich liebe auch so dieses, weißt du, so tausend absurde Geschichten und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was das soll. Ich liebte diesen Effekt, den das hat. Und ich glaube, das Einzige, was bei mir in der Diskussion jetzt so ein bisschen, wo ich mir so gedacht habe, war so dieses, okay, ist es wirklich so diese Reproduktion von das Wilde, ist eben dieser Dschungel. Aber ich würde es wieder einholen, weil ich glaube wirklich so diese Erzählungen, die dann reingespeist werden, sind eigentlich alle Erzählungen, die das konterkarieren, dass das Wilde immer nur, also auch so diese Geschichten von so Gewalt, so auch die ja viel sexualisierte Gewalt ist, das ist ja alles sozusagen, spielt ja alles unter Anführungszeichen im Westen. Ja, aber ich hatte eigentlich gedacht, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich 5 vergebe. Habe ich schon mal 5 vergeben?
Ich glaube schon.
Aber ich dachte 5 und jetzt würde ich aber sagen 4,8. Aber es ist wirklich so, es ist so zwischen 4,8 und 5. Also ich finde es schon wirklich ein großartiges Buch, muss ich sagen.
Ja, es ist bei mir genauso tatsächlich. Und ich bleibe schon dabei, dass trotzdem der Tenor ist, auch wenn diese Anekdoten zu Hause sozusagen den Horror evozieren, dass sozusagen die Spielwiese des westlichen Menschen, um den ganz großen Horror zu finden, ist das exotische andere. Und das wird auch nicht, meiner Meinung nach, auch nicht in den Besprechungen, die ich gesehen habe und auch nicht in den Interviews irgendwie problematisiert. Aber was mich auch ein bisschen dann im Nachhinein, als ich das dann noch versucht habe, auseinanderzuklamüsern und dann fand ich es auch ein bisschen, oder war ich dann doch ein bisschen angenervt von Adorno hier und, also weißt du, so diese ganzen Referenzen, die das dann so zeichenmäßig aufwerten sollen irgendwie. Also weißt du,
die es aber auch gar nicht
eigentlich auch nicht braucht. Oder die es auch, die ich auch schön gefunden hätte, wenn die implizit gewesen wären und nicht explizit. Ja. So finde ich es, glaube ich. Ja. Ich finde schon, dass es die braucht und dass die Futter geben, um diese Aspekte des Buchs zu besprechen. Aber das immer so zu nennen, eigentlich fand ich das dann ein bisschen nervig. Aber ich war trotzdem auch, wie du sagst, nach dem Lesen so, was zur Hölle bin ich lesend? Ja, genau so.
Ein Ereignis.
Ja, und ich muss auch sagen, so während des Lesens, ich hatte so einen Eindruck oder so ein Gefühl, den ich ganz selten bisher erlebt habe bei anderen Büchern. Mhm. Das fand ich schon einfach sehr, sehr außergewöhnlich und toll, dass sie das geschafft hat. Mhm. Und ich habe es auch sehr gerne gelesen. Und auch, wenn ihr das jetzt angehört habt und denkt, ach, das ist so ein schwieriger Schinken, es ist kein zäher Read oder so, sondern es ist wirklich gut lesbar.
Ja.
Und man kann so ein bisschen selber entscheiden, wie tief gehe ich rein, intellektuell oder auch. Deswegen.
Ja, und diese Adorno-Passage und so, das ist immer sehr kurz. Ja. Also das sind jetzt keine zwei Seiten, sondern es ist mal so ein Absatz oder so.
Ja, deswegen, ich glaube, ich war auch total bei 5 direkt danach und muss jetzt so ein bisschen runtergehen, aber bin auch irgendwas zwischen 4,5 und 4,75 oder so,
Und sag mal, du hattest am Anfang so gesagt, dass du ein Interview mit Dorothee Elmiger gelesen hast und jetzt weißt, warum sie indirekte Rede verwendet hat.
Ja, also sie.
Willst du es noch sagen, was sie gesagt hat?
Naja, sie hat gesagt, sie wollte nicht, dass sie als die Schriftstellerin, also dass mit ihr als Autorin verknüpft wird, dass sie diese Schriftstellerin ist, die Poetikvorlesung gibt.
Ach so.
Und hat dann deswegen so die maximale so Degree of Removal gewählt, was es halt gibt sprachlich. Also sozusagen, weil ihr Roman davor anscheinend aus der Ich-Perspektive war und da ganz viele Spekulationen halt waren, was das mit ihr als Person zu tun hat. Und das hat sie hier halt versucht sozusagen. Aber ob das jetzt die ganze Wahrheit ist, das würde ich mal bezweifeln. Aber das war mir eine zu pragmatische Antwort.
Ich habe auch gehört in einem Interview, dass sie gemeint hat, bei der indirekten Rede ging es so darum, dass sie so gemerkt hat, sie wollte auf einmal so gern erzählen und ist aber ihrer eigenen Erzähllust sozusagen, stand sie sehr skeptisch gegenüber, weil so gerade in jetzigen Zeiten, also sie meinte so, sie hat es eigentlich nie so zum Erzählen, also die anderen Bücher sind auch viel so diskursiver oder auch so nochmal fragmentarischer und sie war sich selber gegenüber sozusagen skeptisch, jetzt auf einmal so dieses, und jetzt will ich aber so schön erzählen oder also sozusagen komplett ins Narrative und deswegen brauchte sie dann halt diese Form, um dem so Raum geben zu können. Ne? Mm. Also, naja.
Na
we
ja.
will never know.
Bla bla.
Ja, bladibladibla. Gut.
Okay, schön war's mit dir.
Ja, wie gut, dass wir zusammen den Horror durchgestanden haben.
Ja. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüsschen.
Tschüss.